Bevor es gleich losgeht, kommen wir noch zum Werbepartner der heutigen Folge und das ist Shopify. Wünschst du dir nicht auch einen Partner an deiner Seite, der dich so gut versteht wie niemand sonst, der den Rücken richtig frei hält und dich unterstützt auf deinem Weg zum Erfolg? Natürlich geht es hier und heute nicht ums Online-Dating, sondern wir reden von einem Partner für dein erfolgreiches Online-Business. Wenn du also auf der Suche bist, haben wir hier vielleicht die perfekte Lösung für dich und zwar ist das Shopify. Zehntausende deutsche Unternehmen vertrauen Shopify bereits. Darunter sind innovative Startups genauso wie Familienbetriebe mit jahrzehntelanger Tradition. Shopify ist die Commerce-Plattform, die das Geschäft von Millionen von Unternehmen weltweit revolutioniert hat. Du kannst deine Produkte auf beliebig vielen Vertriebskanälen verkaufen, von einem persönlichen POS-System über eine umfassende E-Commerce-Plattform bis hin zu Social Media und Marktplätzen wie Facebook, Instagram und natürlich eBay. Mit Shopify kannst du dein Business verwalten und ausbauen, unkompliziert und rechtskonform zugleich, inklusive Zugang zu einer stetig wachsenden Auswahl der innovativsten Funktionen und einem zuverlässigen Kundenservice rund um die Uhr. Produkte präsentieren, Inventur verwalten, Bestellungen und Zahlungen reibungslos abwickeln. Shopify bietet dir alle Tools, die du brauchst, um dein Business erfolgreich zu managen. Und das alles an einem einzigen, vertrauten Ort. So kannst du dich auf das Wichtigste konzentrieren, nämlich dein Business. Teste jetzt also Shopify und bring dein Geschäft auf das nächste Level und zwar auf shopify.de/money natürlich. Gemacht für Deutschland, powered by Shopify. Und jetzt viel Spaß mit der heutigen Folge. Servus und herzlich willkommen in einem neuen Video der Mission Money. Ja, alle reden immer über die USA im Moment und natürlich auch über Europa und Deutschland. Und gefühlt redet keiner mehr über den Rest der Welt. So viel Rosengarten ist im Moment im Umlauf. Zu Recht, zu Unrecht, darüber wollen wir heute sprechen, haben einen sehr spannenden Gast aus London zugeschalten. Er ist Senior Investment Specialist, vor allem für Schwellenländer-Bonds. Genau darüber wollen wir nämlich heute mal sprechen. Ich sage herzlich willkommen zum ersten Mal bei uns bei der Mission Money dabei, Scholt Papp.
Hallo, vielen Dank und vielen Dank, dass ich dabei sein kann.
Freue mich sehr, dass das geklappt hat. Ja, ich habe es gerade ein bisschen angerissen. Alle reden natürlich über den Handelsstreit USA-China und natürlich auch USA-Europa. Im Moment ist wieder ein bisschen ein Ansatz einer Entspannung vielleicht nennen, bis mal wieder eben was über die Hutschnur fährt oder die Laune. Und kein Mensch mehr über die Schwellenländer. Wie stark hemmt denn dieser Handelsstreit, den wir da haben, die Entwicklung so in den wichtigsten Emerging Markets?
Ja, sehr gute Frage, die wir uns natürlich auch in den letzten paar Wochen ständig gestellt haben. Ich sage mal, die kurze Antwort ist fast immer dieselbe. Es kommt darauf an. Die lange Antwort ist ein bisschen differenzierter. Ich würde halt zwischen direkten und indirekten Faktoren unterscheiden.
Ja, gerne.
Die direkten Faktoren, die sind jetzt vermutlich nicht mehr ganz so schlimm, wie wir das befürchtet haben. Da liegt natürlich oder war, ist natürlich auch nach wie vor sehr viel Fokus auf China. China natürlich am meisten betroffen war, ist von der ganzen Zollgeschichte. Was wir indirekt beobachten können, hat es natürlich schon zu einer gewissen Verunsicherung geführt, aber interessanterweise ja nicht bloß in den Schwellenländern, sondern ja vor allem in den USA. Also wenn ich von indirekten Faktoren spreche, dann ist für uns die Thematik eher, wie stark ist tatsächlich die US-Konjunktur davon betroffen und wie viel schwappt davon über auf die Schwellenländer? Bisher, wenn wir die Zahlen bisher betrachten, beispielsweise jetzt ja auch wieder die chinesischen Exportzahlen, muss man sagen, sehr wenig. Also eigentlich wirklich, wie es so schön heißt, sehr viel Lärm, sehr viel Rauch. Tatsächlich, was man, wenn man die Zahlen betrachtet, muss man sagen, ich denke, die Märkte reagieren sehr nervös darauf. Realwirtschaft.
Bevor es gleich losgeht, kommen wir noch zum Werbepartner der heutigen Folge und das ist Shopify. Wünschst du dir nicht auch einen Partner an deiner Seite, der dich so gut versteht wie niemand sonst, der den Rücken richtig frei hält und dich unterstützt auf deinem Weg zum Erfolg? Natürlich geht es hier und heute nicht ums Online-Dating, sondern wir reden von einem Partner für dein erfolgreiches Online-Business. Wenn du also auf der Suche bist, haben wir hier vielleicht die perfekte Lösung für dich und zwar ist das Shopify. Zehntausende deutsche Unternehmen vertrauen Shopify bereits. Darunter sind innovative Startups genauso wie Familienbetriebe mit jahrzehntelanger Tradition. Shopify ist die Commerce-Plattform, die das Geschäft von Millionen von Unternehmen weltweit revolutioniert hat. Du kannst deine Produkte auf beliebig vielen Vertriebskanälen verkaufen, von einem persönlichen POS-System über eine umfassende E-Commerce-Plattform bis hin zu Social Media und Marktplätzen wie Facebook, Instagram und natürlich eBay. Mit Shopify kannst du dein Business verwalten und ausbauen, unkompliziert und rechtskonform zugleich, inklusive Zugang zu einer stetig wachsenden Auswahl der innovativsten Funktionen und einem zuverlässigen Kundenservice rund um die Uhr. Produkte präsentieren, Inventur verwalten, Bestellungen und Zahlungen reibungslos abwickeln. Shopify bietet dir alle Tools, die du brauchst, um dein Business erfolgreich zu managen. Und das alles an einem einzigen, vertrauten Ort. So kannst du dich auf das Wichtigste konzentrieren, nämlich dein Business. Teste jetzt also Shopify und bring dein Geschäft auf das nächste Level, und zwar auf shopify.de/money natürlich. Gemacht für Deutschland, powered by Shopify. Und jetzt viel Spaß mit der heutigen Folge.
Weniger.
Ja, es hat noch, ich meine, noch ist ja auch nicht viel passiert sozusagen.
Ganz viel Getöse. Sehr viele Ankündigungen. Konkret wurde bisher eigentlich sehr wenig umgesetzt. Und wir sehen ja auch, wie wir es eigentlich auch zum Teil erwartet hatten, dort, wo es ja bestehende Handelsabkommen gibt, lässt sich das ja gar nicht so über Nacht umsetzen. Ein gutes Beispiel ist, dafür ist tatsächlich USMCA, das neue NAFTA-Abkommen zwischen Kanada, USA und Mexiko. Wenn wir jetzt die tatsächlichen neuen Zölle betrachten, dann muss man sagen, ist davon weder Kanada noch Mexiko davon tatsächlich betroffen. Bis zu 90% der Exporte laufen ja unter diesem USMCA-Abkommen, sind von daher weitgehend zollbefreit.
Trotzdem haben wir natürlich so dieses ganze riesengroße Drohgebärde ringsrum und wissen nicht so richtig, ob das mit der Globalisierung in der Form so weitergeht oder ob wir eben jetzt tatsächlich in eine Phase kommen, in denen das alles mal zumindest ein klein wenig, es wird natürlich die Globalisierung nicht abgeschafft, aber doch ein bisschen zurückgedreht, die Welt, die wir die letzten mindestens mal 2 Jahrzehnte so gekannt haben. Sind dann in diesem Umfeld Schwellenländer, ich sage mal, für Investoren überhaupt noch so der Place to be?
Aus meiner Sicht absolut. Und der Trend, den Sie ansprechen, den sehen wir ja eigentlich schon seit einigen Jahren, die Regionalisierung. Also dass tatsächlich dieses klassische Schwellenlandmodell, das ja war, okay, wir exportieren einfach mal alles überall hin und hoffen, dass dann das positive Wachstumseffekte insgesamt bringt. Das hat sich schon differenziert. Wir sehen natürlich sehr viele Länder, die zum einen sie natürlich auch technologisch aufgeholt haben. China und Indien sind gute Beispiele, aber auch jetzt halt weite Teile Asiens betrachten, auch jetzt mal den nördlichen Teil von Südamerika. Das sind natürlich deutlich besser entwickelte Schwellenländer. Da gibt es natürlich auch vernünftige Binnenmärkte, gibt es auch wirklich eine starke Binnennachfrage. Wenn man jetzt gerade das Wachstum der mittleren Einkommen betrachtet, ist in China mit am stärksten weltweit, aber auch eben Länder wie Indien holen auf. Also Regionalisierung an sich ist ein gutes Thema für Schwellenländer, weil es auch wirklich dieses extreme Ungleichgewicht, das wir vielleicht noch vor 10 Jahren hatten, nämlich diese wirklich sehr, sehr hohe Abhängigkeit von den USA und zum Teil auch von der EU, wieder ein bisschen ausgleicht.
Sie haben es jetzt schon ein bisschen angesprochen, Regionalisierung ist das Thema. Was sind denn im Moment so die spannendsten Emerging Markets? Wenn wir mal von der Makroseite anfangen, bevor wir mal auf die Investorenseite kommen.
Von der Makroseite anfangen, passt die beiden Extreme. Das eine sind, und wir vielleicht jetzt das eher mittelfristig betrachtet, natürlich auch wirklich die Länder, die, ich sage mal, fundamental gut aufgestellt sind, die auch jetzt, wenn wir die höheren Zölle, wenn die trotzdem noch kommen, auch damit besser zurechtkommen. Und da sticht sicherlich Indien hervor. Indien hat sich sehr stark gewandelt, als gerade auch aus Anlegersicht. Ich glaube, volkswirtschaftlich ist das ein Trend, der seit über zwei Jahrzehnten anhält. Aber was wir jetzt gerade auch als Bond-Anleger beobachten können, ist eine Öffnung des Marktes, die es vor 3-4 Jahren in diesem Ausmaß noch nicht gab. Also was wir sehen, ist ein Land, das wirtschaftlich auch finanzmarktmäßig besser vernetzt ist und dadurch für Anleger interessanter wird. Das vielleicht fast das andere Extrem, wenn ich das so sagen würde, sind natürlich die ganzen Frontiermärkte, also die wirklich die sehr, sehr volatilen Märkte, die in den letzten 1,5 Jahren wirklich auch sehr stark von dieser Aktienhaus profitiert haben, hat dieses klassische Risk-On-Thema. Da kann man auch wirklich sehr gut die Marktschwankungen beobachten. Als die hohen Töne kamen am 2. April, haben die Märkte sehr stark nachgegeben. Jetzt sind es wieder diese Märkte, ich sage mal Argentinien, El Salvador, Ecuador, Dominikanische Republik, die hat sehr stark von dieser neuen Entspannung profitieren, weil man das Gefühl hat, dass das Ganze wird trotzdem nicht so schlimm. Und das sind Länder, bei denen ich tatsächlich sehr interessante Renditen erzielen kann. Da haben wir durchschnittliche Renditen im zweistelligen Bereich. Kommt aber natürlich auch mit mehr Risiko. Das muss man immer auch in Betracht ziehen.
Mhm. Gibt es so Märkte, wo man im Moment sagen würde,
Bevor es gleich losgeht, kommen wir noch zum Werbepartner der heutigen Folge und das ist Shopify. Wünschst du dir nicht auch einen Partner an deiner Seite, der dich so gut versteht wie niemand sonst, der den Rücken richtig frei hält und dich unterstützt auf deinem Weg zum Erfolg? Natürlich geht es hier und heute nicht ums Online-Dating, sondern wir reden von einem Partner für dein erfolgreiches Online-Business. Wenn du also auf der Suche bist, haben wir hier vielleicht die perfekte Lösung für dich und zwar ist das Shopify. Zehntausende deutsche Unternehmen vertrauen Shopify bereits. Darunter sind innovative Startups genauso wie Familienbetriebe mit jahrzehntelanger Tradition. Shopify ist die Commerce-Plattform, die das Geschäft von Millionen von Unternehmen weltweit revolutioniert hat. Du kannst deine Produkte auf beliebig vielen Vertriebskanälen verkaufen, von einem persönlichen POS-System über eine umfassende E-Commerce-Plattform bis hin zu Social Media und Marktplätzen wie Facebook, Instagram und natürlich eBay. Mit Shopify kannst du dein Business verwalten und ausbauen, unkompliziert und rechtskonform zugleich, inklusive Zugang zu einer stetig wachsenden Auswahl der innovativsten Funktionen und einem zuverlässigen Kundenservice rund um die Uhr. Produkte präsentieren, Inventur verwalten, Bestellungen und Zahlungen reibungslos abwickeln. Shopify bietet dir alle Tools, die du brauchst, um dein Business erfolgreich zu managen. Und das alles an einem einzigen, vertrauten Ort. So kannst du dich auf das Wichtigste konzentrieren, nämlich dein Business. Teste jetzt also Shopify und bring dein Geschäft auf das nächste Level und zwar auf shopify.de/money natürlich. Gemacht für Deutschland, powered by Shopify. Und jetzt viel Spaß mit der heutigen Folge.
Da wäre ich eher vorsichtig.
Wir sind natürlich immer vorsichtig bei Märkten, bei denen wir sehen, dass die fundamentale Ausrichtung halt nicht so gut ist. Also auf gut Deutsch gesagt, bei denen das Geld fehlt, um mittelfristig die Schulden bedienen zu können und wo man vielleicht auch den politischen Willen in Frage stellen muss. Und das sind häufig unterschiedliche Faktoren, die mit einer Rolle hineinspielen, aber die Märkte, die natürlich vielleicht jetzt, wenn man rein die Renditen betrachtet, seit Beginn des Jahres sehr gut dastehen. Libanon beispielsweise, sehr stark erholt, plus 30%, glaube ich, wenn ich mich nicht täusche. Sieht auf dem Papier sehr gut aus, aber dazu muss man sagen, das hat sich natürlich von einem extrem niedrigen Niveau erholt und sowohl geopolitisch wie auch wirtschaftlich ist die Lage nicht fundamental besser geworden. Also es gibt sicherlich Länder, bei denen muss man deutlich vorsichtiger unterwegs sein. Es sind manchmal auch Länder, die halt sehr stark vom IWF abhängig sind. Und da muss man auch sagen, da fehlt halt vielleicht noch da fehlen die fundamentalen Reserven, um vielleicht eine Krise besser überstehen zu können.
Also eher quasi Finger weg von den, sagen wir mal, politisch labilen Ländern.
Ich glaube, es ist in der Regel kein schlechter Ansatz, ja.
Sie haben ja natürlich Argentinien angesprochen und ist Argentinien natürlich mit Milei massiv in Bewegung und natürlich auch hierzulande viel zitiert in allen Ecken und die einen lieben ihn, die anderen hassen ihn. Ist Argentinien ein Land, quasi als Bond-Investoren, die vorsichtigen Anleihenmärkte haben ja ein anderes Risikobewusstsein, so sagt man allgemein. Ist das mehr Hoffnung als Risikofaktor, was in Argentinien passiert?
Ich glaube, es ist jetzt mehr Hoffnung, weil Milei hatte ja zu Beginn seine ganz radikalen Pläne, ist er eigentlich sehr schnell, ich sage jetzt mal nicht gescheitert, aber hat sehr schnell wirklich die Realitäten des argentinischen täglichen politischen Lebens zur Kenntnis genommen. Und seither agiert er, ich sage es mal, deutlich besser. Er manövriert sein nach wie vor radikales Paket, deutlich erfolgreicher. Wir kommen jetzt dann an den Punkt, wo die nächsten Reformschritte sehr wichtig werden. Dazu gehört natürlich die Liberalisierung des Wechselkurses ein zentraler Punkt, den nicht bloß die Märkte, sondern auch die ganzen externen Berater, einschließlich IWF, erwarten. Und da sind hier die Signale bisher sehr positiv. Und ich glaube, als nächstes muss ja dann tatsächlich auch wirklich Inflation unter Kontrolle kriegen. Die sind nach wie vor sehr hoch, deutlich tiefer. Und irgendwann muss sich das natürlich auch in höheren Einkommen reflektieren. Also er hat jetzt noch die Unterstützung der Bevölkerung, aber die Bevölkerung leidet. Das darf man nicht vergessen. Und wie alle radikalen Reformprogramme, wenn der Erfolg ausbleibt, dann bleibt mittelfristig natürlich auch die Unterstützung der Bevölkerung aus. Wir waren zu Beginn, ich sage zwar eher vorsichtig, weil klar, wir haben den Anspruch gesehen, aber die Realitäten waren uns natürlich auch sehr gut bekannt. Ich denke, Argentinien ist auf einem guten Weg, aber Milei hat, ich sage es vielleicht noch ein bis zwei, ja, irgendwann kommen die nächsten Mal. Und bis dahin muss er die Kurve kriegen. Ansonsten könnte das, wie im schlimmsten Fall, ist das wieder nur ein Experiment, das irgendwo auf dem halben Weg scheitert. Und das hoffen wir nicht.
Und dann kommt dann quasi als logischerweise als Gegenpol dann irgendein
wieder ein
eher sozialistisch geneigter.
Genau, da kommt ein sozialistischer Populismus.
Ja, genau.
Mit dem ist ja Argentinien gescheitert, aber das Wählerverhalten ist sehr bekannt. Das ist natürlich auch sehr volatil. Wenn man das Gefühl hat, dass Milei scheitert, dann stellt sich tatsächlich die Frage, welche Alternativen hat überhaupt noch ein Land wie Argentinien?
Wie steht es eigentlich so um die Schwellenländer, die eher so von der Rohstoffseite kommen? Ist das in dem Umfeld, das wir gerade sind, eher ein Plus oder ein Upturner von der Investmentseite?
Die haben sich auch diese Länder haben wirklich die Lektion gelernt. Natürlich im Fokus stehen die ganz großen Erdölexporteure. Man fokussiert sich ja sehr gern auf den Nahen Osten. Klar, Saudi-Arabien, Katar, natürlich auch mit Erdgas. Aber man vergisst natürlich, sehr viele lateinamerikanische Länder fördern auch Erdöl, exportieren zum Teil. Dann gibt es natürlich die ganzen Buntmetalle. Die haben, ich denke, in den letzten Jahren ihre Fiskalerwartungen besser aufgestellt. Also vor 7, 8 Jahren war beispielsweise der Break-Even-Preis beim Erdöl in vielen Ländern bei 70 oder 80 Dollar. Die wären jetzt natürlich in großen Problemen. Das ist nicht mehr der Fall. Die haben die Preiserwartungen deutlich nach unten korrigiert, sodass die jetzt mit einem Ölpreis von 60 oder auch unter 60 Dollar eigentlich problemlos über die Runden kommen. Aus den ganzen Bergbaubereich, Buntmetallbereich betrifft, also Kupfer, Aluminium, Zink. Das sind natürlich in der Regel sehr stark konjunkturabhängige Bereiche, hängen auch sehr stark natürlich mit der Baukonjunktur zusammen. Da ist China mit ein wichtiger Faktor. Auch dort, was wir sehen können, die Unternehmen selber sind deutlich besser aufgestellt, haben finanzielle Reserven, können von daher auch mit einer etwas längeren, schwächeren Periode eigentlich gut zurechtkommen. Aus Investorensicht wäre das jetzt vielleicht nicht unbedingt das erste Thema, das wir umsetzen würden in einem Portfolio, aber es ist auch nicht so, dass wir hier plötzlich die Alarmglocken schrillen und dass man diese Position hier massiv abbauen würde. Das sind nach wie vor gute Diversifikationsfaktoren in einem breiten Portfolio.
Wie sehr belastet die derzeitige Dollarschwäche und das Potenzial, dass sie auch durchaus noch anhalten könnte? Wir brauchen jetzt keine Währungsprognose machen. Nichts ist schwieriger als die, haben wir alle gelernt. Nichtsdestotrotz ist es ein relativ großer Faktor für viele
Schwellenländer. Es ist ein großer Faktor für viele Schwellenländer. Es ist, glaube ich, auch ein großer Faktor für die Wahrnehmung der Märkte. Grundsätzlich ist es so aus, dass wir zumindest beobachten können, ist es, sei es mal ein stabiler Dollar oder ein schwächerer Dollar, unterm Strich positiv ist für Emerging Markets, für Schwellenmarktanleihen. Das hängt damit zusammen, dass natürlich viele Schwellenländer sich in Dollar verschulden, dementsprechend natürlich auch in Dollar die Schulden bedienen müssen. wenn der Dollar ein bisschen schwächer wird, dann hilft das natürlich schon bei der Schuldenbedienung. Was wir aber auch beobachten können, ist, dass viele Länder Dollarreserven aufgebaut haben. Gutes Beispiel ist Brasilien. Brasilien finanziert sich hauptsächlich in der Binnenwährung, im Real, hat in der Folge mehr Dollarreserven aufgebaut, als man Schulden hat. Von daher kommt beispielsweise ein Land wie Brasilien würde auch mit einem stärkeren Dollar eigentlich problemlos gut leben können. Auf der Unternehmensebene hingegen haben wir viele in Unternehmen, die selber Dollarerträge erzielen, weil sie im Exportbereich unterwegs sind. Viele asiatische Unternehmen, gerade im Exportbereich, aber auch im Tourismusbereich, auch in Lateinamerika, ähnliches Thema. Von daher sind die eigentlich in der Regel immer gut aufgestellt. Also die Bedeutung des Dollars unter dem Strich hat abgenommen, was diesen Bereich betrifft. Aber aus Marktwahrnehmungssicht, sage ich mal unterm Strich, schwächer Dollar, positiv für Emerging Markets.
Warum braucht man Schwellenländerbonds im Depot?
Gute Frage. Ich würde sagen, drei Faktoren. Das eine, was wir beobachten können, ist, dass Schwellenmarktanleihen nach wie vor eine wirklich gute Rendite bieten. Klar, Zinsen jetzt gerade auch im Euro-Bereich, aber auch in den USA sind wieder höher, sind wieder im positiven Bereich. Aber ich erhalte für eine vergleichbare Bonität nach wie vor eine höhere Rendite im Schwellenmarktbereich. Mittelfristig betrachtet sind das natürlich Länderemittenten mit einem besseren Wachstum. Das ist auch etwas, das wir jetzt wieder beobachten können. Selbst der IWF nach der Korrektur der Wachstumsprognosen prognostiziert ein Wachstum von 3,5-4% für Schwellenmärkte. Für die traditionellen Industrieländer geht der vor allem Wachstum von 1,5-2% aus. Also höheres Wachstum. Ich habe auch bessere demografische Faktoren, vergisst man häufig. Und dadurch kann ich mit Schwellenmarktanleihen eine wirklich interessante Beimischung und unterm Strich auch Diversifikation in meinem Portfolio erzielen. Also bessere Rendite und eben auch eine Diversifikation meiner Renditequellen im Portfolio.
Warum sollte man die Bonds gegenüber Aktien bevorzugen? In Schwellenländern?
Tiefere Volatilität. Das ist sicherlich ein sehr, sehr wichtiger Faktor. Schwellenmärkte, Aktien sehr interessant, können wirklich sehr gute Renditen erzielen, aber haben wirklich eine deutlich höhere Volatilität, zum Teil 2-3 Mal so hoch wie Schwellenmarktanleihen. Das hat man jetzt sehr gut gesehen in den letzten Jahren, als es wirklich negative News gab bezüglich globale Märkte, aber zum Teil auch Schwellenmärkte. Wie stark dann die Aktien nachgegeben haben. Und wenn wir die Indizes betrachten jetzt, die klassischen Indizes, die natürlich von den meisten Anlegern verfolgt werden, dann sehen wir auch, dass China extrem stark dominiert in den Aktienindizes. Im Gegensatz dazu sind die meisten Bond-Indizes deutlich diversifizierter konstruiert. Also China hat dort ein Gewicht von, wenn ich jetzt Lokalwährungsindizes nehme, nicht mehr als 10%. Also dort wird das Gewicht auch deutlich kontrolliert und dadurch habe ich schon eine bessere, breitere Aufstellung eines Portfolios. Also weniger Abhängigkeit von China, niedrigere Volatilität. Von daher sind aus unserer Sicht Schwellenmarktanleihen mindestens so attraktiv, wenn nicht attraktiver als Aktien.
Ist das ein Markt, wenn man jetzt mal auf, unsere Zuschauer sind ja nun auch eher Privatinvestoren, ein Markt, wo man eher auf, weiß ich nicht, ETFs oder Fonds setzt, oder ist man da Bondpicker-mäßig unterwegs?
Ich würde sagen, man sollte eher Fonds oder ETFs setzen. Das hängt einfach mit der institutionellen Ausstellung des Marktes zusammen, die im Hardwährungsbereich, also beispielsweise im Dollarbereich oder im Eurobereich, die Anleihen, die begeben werden, die verlangen ein Mindestinvestment von 100.000 oder vielleicht sogar $200.000. Das ist für einen normalen Anleger ist das schwer.
Wahrscheinlich zu viel. Ja.
Man kann dann halt wirklich sehr schwer ein diversifiziertes Portfolio aufstellen. Fonds hingegen sind tatsächlich in der Lage, Wenn ich jetzt das Länderuniversum betrachte, wir haben ja ein Universum von knapp 70 Ländern, dann sage ich, okay, ich wähle die 50 besten aus und da kann ich mich dann auch noch wirklich kurventechnisch beispielsweise besser positionieren, auch emittententechnisch. Das ist für einen einzelnen Anleger sehr, sehr schwierig. Von daher würde ich immer sagen, Fonds, ETFs, bessere Lösung, bietet deutlich mehr Diversifikation, auch weniger Volatilität und weniger Konzentrationsrisiko im Portfolio.
Wenn wir mal so ein bisschen auf die lange Frist gehen, wie sehr beeinflussen, sagen wir mal so diese langfristigen geopolitischen Verschiebungen, die wir ja schon haben, Stichwort globaler Süden, neue Weltordnung, eigentlich die Aussichten der Schwellenländer von der Bondseite kommt? Da ist ja schon viel in Bewegung, was langfristig...
Es ist schon viel in Bewegung. Es ist natürlich immer schwierig, die strukturellen Trends von den konjunkturellen zyklischen Schwankungen hier deutlich zu trennen. Aber ich glaube, am besten können wir das am Durchschnittsrating verfolgen. Vor 20 Jahren, als wirklich dieser Schwellenmarkt, so Schwellenbondmarkt, bis liquider geworden ist, hatten wir noch, war die Mehrzahl der Emittenten im High-Yield-Bereich, also dieses klassische Junk-Bond-Image. Ja. Heute ist das ein Markt, der durchschnittlich ein Investment-Grade-Rating hat, also dreifach B-, zum Teil natürlich auch höher. Also wir sehen, dass jetzt gerade die Globalisierung und natürlich auch die Stärkung des gerade auch der südlichen Kontinente eher dazu geführt hat, dass die Länder sich eben auch fundamental deutlich besser positionieren können und auch konnten und auch weiterhin können. Also das ist sicherlich eine große Lektion, die viele Länder aus den Krisen der 90er Jahre mitgenommen haben. Es gab ja die Tequila-Krise, es gab ja die Asien-Krise. Und die Lektionen waren, wir müssen zuerst unser eigenes Haus gut aufstellen, dann können wir auch im Bondmarkt erfolgreich unterwegs sein. Das Zweite ist, dass natürlich diese Länder auch eben, gerade auch im Bereich wie beispielsweise IWF deutlich an Gewicht gewonnen haben. Der IWF war lange sehr stark, natürlich von den nördlichen Mitgliedsländern dominiert. Wenn man heute die Diskussion jetzt gerade, ja, Anfang April gab es das IWF-Frühlingsmeeting und das verfolgt, dann merkt man schon, dass auch viele Schwellenländer ganz anders auftreten. Es sind nicht mehr die Bittsteller von noch vor 30 Jahren, sondern es sind natürlich zum Teil auch Länder, die selber Kapitalüberschüsse erzielen und von daher natürlich auch Kapital über den IWF, aber auch über die Kapitalmärkte zur Verfügung stellen.
Und ganz viele kaufen ganz viel Gold, weil sie keine Lust mehr auf Dollar haben.
Ganz genau. Das ist natürlich das klassische Diversifikationsinstrument. Überhaupt, wenn man natürlich immer wieder, ich sage jetzt mal, ein bisschen Volatilitäts- oder Phasen hat, dass man sagt, ich kaufe Gold. Das ist sicherlich eine Alternative. Das Zweite ist dann natürlich Immobilien. Gibt es natürlich im Schwellenmarktbereich auch. Kann man auch dort in Immobilienunternehmen investieren. Also die Diversifikation bieten auch Schwellenmärkte. Und Gold kommt natürlich, oder beziehungsweise die großen Goldproduzenten sitzen zum Teil, nicht bloß, aber zum Teil natürlich auch in den Schwellenmärkten.
Abschließend noch ein Kontinent haben wir jetzt so ein bisschen gerade ausgeklammert, das ist Afrika. Ist das ein interessanter Markt für Bond-Investoren?
Bevor es gleich losgeht, kommen wir noch zum Werbepartner der heutigen Folge und das ist Shopify. Wünschst du dir nicht auch einen Partner an deiner Seite, der dich so gut versteht wie niemand sonst, der den Rücken richtig frei hält und dich unterstützt auf deinem Weg zum Erfolg? Natürlich geht es hier und heute nicht ums Online-Dating, sondern wir reden von einem Partner für dein erfolgreiches Online-Business. Wenn du also auf der Suche bist, haben wir hier vielleicht die perfekte Lösung für dich und zwar ist das Shopify. Zehntausende deutsche Unternehmen vertrauen Shopify bereits. Darunter sind innovative Startups genauso wie Familienbetriebe mit jahrzehntelanger Tradition. Shopify ist die Commerce-Plattform, die das Geschäft von Millionen von Unternehmen weltweit revolutioniert hat. Du kannst deine Produkte auf beliebig vielen Vertriebskanälen verkaufen, von einem persönlichen POS-System über eine umfassende E-Commerce-Plattform bis hin zu Social Media und Marktplätzen wie Facebook, Instagram und natürlich eBay. Mit Shopify kannst du dein Business verwalten und ausbauen, unkompliziert und rechtskonform zugleich, inklusive Zugang zu einer stetig wachsenden Auswahl der innovativsten Funktionen und einem zuverlässigen Kundenservice rund um die Uhr. Produkte präsentieren, Inventur verwalten, Bestellungen und Zahlungen reibungslos abwickeln. Shopify bietet dir alle Tools, die du brauchst, um dein Business erfolgreich zu managen. Und das alles an einem einzigen, vertrauten Ort. So kannst du dich auf das Wichtigste konzentrieren, nämlich dein Business. Teste jetzt also Shopify und bring dein Geschäft auf das nächste Level, und zwar auf shopify.de/money natürlich. Gemacht für Deutschland, powered by Shopify. Und jetzt viel Spaß mit der heutigen Folge.
Kontinent, muss man sagen, sind ganz viele Märkte.
Eben, genau. Also auch da würden wir unterscheiden. Klar, Nordafrika, und ich schließe jetzt mal so die Golfstaaten aus, also das klassische Nordafrika, Tunesien, Algerien, Marokko betrachtet. Dann, das sind Länder, die natürlich schon auch von der Nähe zur EU profitieren. Das sind auch zum Teil Länder, die in gewissen EU Abkommen natürlich auch mit enthalten sind, von daher auch besseren Zugang zum EU-Markt haben, aber auch davon profitieren, dass man dort auch sehr günstig jetzt neu natürlich neue Energiequellen erschließen kann. Ich glaube, das sind Länder, die wir vielleicht fast in der zweiten Phase als so, ich sage jetzt mal, die erweiterte EU-Peripherie betrachten können. Hm. Südliches Afrika, sicherlich sehr spannend, auch dort natürlich auch einige Länder, die stark von Rohstoffpreisen abhängig sind. Was wir dort feststellen können, ist, dass einfach die Entwicklung der Kapitalmärkte noch nicht so fortgeschritten ist. Von daher sind es aus unserer Sicht punktuell, selektiv sehr spannende Themen, wo wir auch positive Entwicklungen sehen können. Kenia ist sicherlich ein interessantes Land, bei dem wir sehen, dass dort jetzt gerade auch fiskalpolitisch ein bisschen was geschieht. Südafrika steht häufig im Zentrum. Aber ich würde sagen, Südafrika ist nicht vergleichbar mit dem Rest des südlichen Afrika. Wir haben dort einen sehr gut entwickelten Kapitalmarkt mit Banken, Versicherungen, mit einer Geldpolitik, die sehr transparent ist. Also von daher ist Südafrika nicht mehr das klassische Afrika aus Anlegersicht, aus Bondanlegersicht. Die anderen, südlichen afrikanischen Länder, wie gesagt, punktuell können das sehr spannende Themen sein, aber muss eben auch anerkennen, dass dort der Entwicklungsgrad noch nicht so fortgeschritten ist.
Gibt es im Moment einen Bondmarkt, der super heiß ist und das große Ding in diesem Jahr werden könnte?
Also ich habe schon Indien erwähnt. Ich denke, Argentinien ist sicherlich der Bondmarkt, der nach wie vor sehr gut unterwegs ist und der sicherlich das spannendste Thema sein könnte. Gerade wenn jetzt tatsächlich diese Reformschritte erfolgreich umgesetzt werden, dann sehen wir dort sehr viel Potenzial.
Herr Wapp, das hat viel Spaß gemacht. Vielen Dank.
Vielen Dank Ihnen auch. Einen schönen Tag noch.